Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Margareta Sophie Fredenhagen, meine Protagonistin, ist IT-Spezialistin und Erbin im Handelskontor Fredenhagen in Lübeck. Und am Vormittag hatte sie einen Geschäftstermin mit einer Kundin und ist jetzt in diesem Moment gerade auf dem Weg zum Mittagessen mit der Kundin. Die beiden Frauen sind auf dem Weg auf die schöne Altstadtinsel nach Lübeck und wollen da zum Italiener gehen. Sie hatten das eingerüstete Gebäude kaum zur Hälfte passiert, da ertönte von oben ein Fluch. Etwas schepperte, lautes Poltern. Achtung! Brüllte eine Stimme vom Dach. Margareta und ihre Kundin rissen die Köpfe in den Nacken und sahen mehrere Dachpfannen auf sich zurasen. Die würden sie treffen, daran bestand kein Zweifel. Nein, dachte Margareta entsetzt. Die Zeit dehnte sich. Wie in Zeitlupe stürzten die orangerotenden Ziegel direkt auf sie herab. Ausweichen war unmöglich. Ich will nicht sterben. Ein Reflex schloss ihre Augen. Sie wünschte sich verzweifelt, dass die Tonpfannen zu Staub zerfallen mögen. Rauschen erfüllte ihre Ohren und das vertraute, merkwürdige Rieseln erfasste ihren Körper. Fast erwartete sie, ihr Gesicht würde im nächsten Moment von einem feinen Puder bedeckt, doch nichts dergleichen geschah. Stattdessen erfüllte ein knisterndes Sirren die Luft. Bin ich tot? Verwundert öffnete Margareta ihre Augen und schaute auf eine bläulich-orangefarbene Kuppel, die sich wie ein Regenschirm über ihr wölbte. An den Seiten rutschte Pulver in derselben Farbe herab. Fassungslos wandte sie sich zu ihrer Kundin um und erstarrte. Blassblaue Flammen züngelten wie eine wallende Lockenmähne über den Kopf von Victoria Abendrot. In ihrem ihr Gehirn weigerte sich, dieses Bild als Realität anzuerkennen. Das elektrische Flirren erstarb abrupt und mit ihm erlosch die Flammenpracht auf dem Kopf von Victoria. Der rötliche Staub fiel zu Boden. Er bedeckte alles in einem Umkreis von 2 Metern mit einer dünnen Schicht. Margareta sah, wie Victoria sich resigniert mit der rechten Hand über den jetzt kahlen Schädel fuhr und die verköselten Reste ihrer Frisur von der Kopfhaut wischte. Seufzend zog die Frau eine Mütze aus der Jackentasche, setzte sie auf und drehte sich zu Margareta um. Margareta schwankte, ihre Knie knickten ein und dann wurde alles schwarz. Tja, das war leider nicht die erste Ohnmacht von Margareta. Und jetzt, wo sie auf offener Straße zusammengebrochen ist, kommt sie in ein Krankenhaus und dort gehen ihre Anfälle leider aber weiter. Und nach einer weiteren Ohnmacht geht es jetzt auch weiter im Text. Traumlos dämmerte Margareta dem Erwachen entgegen. Sie lag in einem Bett. Es roch nach Rosen und zart nach Krankenhaus. Ruhe umgab sie. Gedämpft hörte sie den Summton der Schwestern zu ihren Patienten rief. Entfernt schlug eine Tür zu, dann war es wieder still. Ein tiefer Atemzug. Sie spürte Kabel um sich herum. Offenbar war sie noch immer an einen Überwachungsmonitor angeschlossen. Sie fühlte sich erschöpft, doch die Schmerzen hielten sich in Grenzen. Wenigstens was. Vorsichtig öffnete sie ihre Augen. Das Licht war auszuhalten. Auf ihrem Nachttisch stand ein großer Strauß Rosen. Das ist aber nicht mein Zimmer, bemerkte sie müde und sah sich um. Der Raum, aus dem sie vor ihrer Ohnmacht hatte flüchten wollen, war gelb gewesen mit grünen Vorhängen. Hier waren die Vorhänge weinrot und die Wände beige gestrichen. Außerdem gab es einen kleinen Tisch mit 3 Stühlen und 2 formatige Bilder mit abstrakter Kunst. Neben der Tür saß jemand auf einem Stuhl und beobachtete sie. Sofort war sie wach. Adrenalin raste durch ihre Adern und das verflixte Rieseln folgte. Keine Schuppen, keine Macht, nur ein Mensch. Erleichtert stieß sie den angehaltenen Atem aus. Na, ausgeschlafen, Sophie, erkundigte sich der Fremde mit einem freundlichen Lächeln. Ich heiße Margareta, korrigierte sie gereizt und setzte sich auf. Das Pochen in ihrem Kopf nahm unangenehm zu. Dennoch spürte sie, wie ihr Körper runterfuhr. Die letzten Tage hatten ihre Kräfte ausgezehrt und sie würde nicht lange wach bleiben können. Der Mann zuckte mit den Schultern und deutete spitzbübisch auf das Fußende des Krankenhausbettes. Margareta Sophie Fredenhagen steht da. Als du geschlafen hast, sahst du mehr nach Sophie als nach Margareta aus. Sie massierte ihre Schläfen.
Wer bist du?
Meine Freundin nennt mich Jan. Mein Name ist Jan, meine Freundin nennt mich Jay. Margareta musterte ihren ungebetenen Gast feindselig. Seine Haare waren blond und strubbelig frisiert, wenn man das überhaupt eine Frisur nennen konnte. Er hatte blaue Augen, trug zerrissene Jeans, ein entspanntes Lächeln, ein ausgeleiertes Sweatshirt und alte Turnschuhe. Er wirkte ungefährlich. Das mit der Massage brachte nichts. Hatte es gestern auch nicht. Sie legte ihre Hände auf die Decke. Woher kommst du? Der Kerl nickte Richtung Tür. Die Treppe runter und den Gang rauf und zwinkerte ihr zu. Margareta rollte genervt mit den Augen. Der Typ war älter als sie. Vermutlich so um die 30.
Nein! Ich will wissen, was du hier machst. Wieso bist du in meinem Zimmer? Und wo steckt bloß diese bescheuerte Klingel?
Sie blickte sich suchend um und unterdrückte einen Gähn. Wonach sieht es denn aus?
Er grinste frech.
Du bist neu in der psychiatrischen Abteilung. Ich besuche dich.
Psychiatrie? Oh, na super, ein Verrückter, stöhnte Margareta müde.
Gleich würde sie wieder einschlafen. Endlich fand sie die Klingel. Sie griff danach und wollte läuten. Da flüsterte ihre innere Stimme,
du bist ebenfalls verrückt, schon vergessen?
Auch wieder wahr. Erschöpft ließ sie sich ins Kissen zurücksinken. Das Pochen in ihrem Kopf ließ etwas nach. Misstrauisch betrachtete sie den Besucher, der grinste nur.
Ich bin also in der Klapsmühle? Fragte sie eine Spur netter.
Er nickte lässig.
Jep, so ist es.
Ist vielleicht auch besser so, murmelte Margareta niedergeschlafen. Jan schaute sie aufmunternd an.
Keine Sorge, du kommst ja bald wieder raus.
Das glaube ich kaum, entgegnete Margareta matt. Sie wehrte sich gegen den Schlaf. Trotzdem fielen ihr langsam die Augen zu.
Ich kann auch jetzt nicht einpennen, nicht jetzt, wo dieser Bekloppte direkt neben mir sitzt, protestierte sie.
Aber warum auch immer, sie war sich sicher, dass dieser Jan ihr nichts tun würde.
Träum süß, Sophie, hörte sie ihn noch flüstern.
Dann war sie weggedämmert.
Tja, der Tag geht rum, der nächste Tag bricht an. Margareta ist ganz normal aufgestanden, hatte Besuch von ihrer Großmutter, von Ärzten und Schwestern und sie hatte auch ein bisschen Zeit zum Nachdenken.
Und dann geht's weiter. Ein zurückhaltendes Klopfen an der Tür holte Margareta aus ihrer Grübelei.
Wer ist das? Wieder so ein Schuppenwesen?
Ihr Puls beschleunigte sich. Misstrauisch rief sie,
herein?
Ein blonder Strubbelkopf schob sich durch die Tür.
Oh prima, du bist wach. Moin Sophie.
Der verrückte Jan.
Sie schnaubte, ich heiße Margareta.
Jan ging nicht auf ihren Protest ein, sondern grinste bloß.
Hast du Zeit?
Sie zuckte gleichgültig mit den Schultern.
Mein Termin bei dem Psychodoc habe ich schon hinter mir und lass mich nachsehen.
Sie tat, als würde sie in einem imaginären Kalender blättern.
Oh, wie überraschend. Meine Agenda für heute Nachmittag ist ja leer.
Ihr Besucher lachte. Na, immerhin hast du deinen Humor wiedergefunden. Margareta rollte stumm mit den Augen.
Was will der Kerl schon wieder?
Jan stand abwartend an der Tür.
Darf ich reinkommen?
Sie musterte ihn skeptisch. Wie gestern trug er abgerissene Klamotten, doch irgendwie wirkte er heute angeschlagen. Fast so, als sei ihm schlecht. Sie runzelte die Stirn.
Geht es dir nicht gut?
Er lächelte schief.
Ist gleich vorbei, war nur die Reise.
Die Reise?
Hakte Margareta verwundert nach. Du meinst, die Treppe runter und den Gang rauf.
Du bist ja irre.
Er lachte. Hey, wir sind hier in der Psychiatrie, Baby. Gegen ihren Willen musste Margareta schmunzeln.
Also, was ist?
Er nickte Richtung Besucherstuhl und wackelte übertrieben aufreizend mit den Augenbrauen.
Irgendwie ist der Kerl ja witzig.
Margareta beschloss, dass sie für heute genug vor sich hingegrübelt hatte und nickte.
Okay, setz dich. Ich kann ja immer noch nach der Schwester rufen, wenn er mir zu blöd wird.
Jan schloss die Tür, nahm Platz und beugte sich neugierig zu ihr herüber.
Und, warum bist du hier? Mann, du gehst ja gleich voll ran, was?
Stellte Margareta spitz fest. Ihre Augen huschten zur Klingel.
Muss ich doch.
Der Verrückte hob entschuldigend seine Hände und lehnte sich lässig zurück.
Süße, du bist hier der Neuzugang. Der Chef persönlich kümmert sich um dich. Also bist du quasi ein Star.
Er lächelte charmant und das brachte seine blauen Augen zum Funkeln. Wer möchte nicht mehr über den Star erfahren? Margareta starrte ihn an. Der Typ hat ein nettes Lächeln. Stopp! Der Typ ist bekloppt, Mac. Außerdem ist hier sonst nicht viel los, fügte Jan mit einem breiten Grinsen hinzu. Glaub mir, du bist viel interessanter als die demente Oma aus der 7 oder der Manager mit der Zwangsneurose aus der 15. Und du siehst um Welten besser aus. Spacken, schimpfte Margareta. Trotzdem fühlte sie sich geschmeichelt. Oh, krieg dich wieder ein, Mac. Du nennst mich einen Spacken? Fragte er empört. Echt jetzt? Sie nickte unerschrocken. Er lachte. Großartig. Spacken hat noch nie jemand zu mir gesagt. Das ist neu. Muss ich mir merken. Margareta schnaubte verächtlich, aber ihre Mundwinkel zuckten. Sie musste ein Kichern unterdrücken. Er legte den Kopf schief. Also, verrätst du mir nun, warum du hier bist? Du wirst keine Ruhe geben, oder? Jan strahlte sie an. No, ma'am. Sie schwieg und dachte nach. Ich verrate es auch niemandem, versprach der Verrückte ernst. Ja, ja, erwiderte Margareta ironisch. Nicht mal der dementen Oma aus der 7 oder dem Knilch mit der Zwangsneurose aus der 15, hm? Jan schüttelte den Kopf. Niemals, ich schwöre. Feierlich hob er Zeige und Mittelfinger seiner linken Hand. Außerdem verrate ich dir dann mein Geheimnis, bot Jan an. Seine Augen glänzten spitzbübisch. Kann ich ihm vertrauen? Wer ist er? Warum ist er hier? Ein Rieseln. Keine Schuppen, keine Macht, nur ein Mensch. Und zwar einer, der ihr ehrlich helfen wollte. Also gut, sagte Margareta langsam. Du wirst also wirklich wissen, wieso ich nicht mehr alle Tassen im Schrank habe? Jan nickte eifrig. Margareta stockte. Also, ich sehe merkwürdige Schuppenwesen in grün und schwarz. Und ich bilde mir ein, dass meine Wünsche manchmal wahr werden, wenn ich ganz fest an sie denke. Bescheuert, was? Nee, cool. Der Verrückte hob anerkennend den Daumen. Margareta sah ihn auffordernd an. Und du? Ich? Lachte Jan. Ich sehe Drachen. Weiße, schwarze, grüne, goldene, blaue und rote. Außerdem glaube ich an Magie. Er beugte sich verschwörerisch zu ihr und flüsterte, übrigens, ein paar der Grünen und Schwarzen laufen hier als Mensch getarnt im Krankenhaus rum. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie es mit Sophie und dem verrückten Jan weitergeht, dann müsst ihr Nebelsphäre des Zauber des Phönix lesen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und jetzt übergebe ich an meine liebe Kollegin Elvira und ihr Eddingard.
Ja, vielen Dank, liebe Johanna. Ich lese aus Eddingard, der Pfad der Träume. Und darin geht es um Cassandra, die seit ihrer frühesten Jugend, seit ihrer frühesten Kindheit eigentlich von einem Jungen träumt. Sie wachsen zusammen auf, er ist ihr Vertrauter, ihr bester Freund, ihr Seelengefährte, auch wenn sie eigentlich weiß, dass er ja nicht existieren kann. Das alles ändert sich ein bisschen, als Cassandra von einem Mann verfolgt wird, der ja irgendwie so bedrohlich ist und ihr Junge im Traum, also der Traummann Julian, sagt, dass dieser Mensch, der sie verfolgt, gefährlich ist und dass er selbst, ebenso wie ihr Verfolger Bryn, aus Eddingard stammen und dass Julians Feinde jetzt Cassandra gefunden haben und der einzige Weg für sie, sich und auch Julian zu retten, ist zu ihm nach Eddingard zu kommen. Das macht Cassandra dann auch und da Julian sie nicht persönlich abholen kann, schickt er einen Mann, der sie in Empfang nimmt und dieser Mann heißt Connor und an der Stelle lese ich eben kurz vor. Ein gewaltiger, dunkler Schatten erhob sich plötzlich aus dem hohen Gras, flog förmlich auf Connor zu. Ein Klirren ertönte, gespenstisch laut in dem stillen Tal. Eine Klinge blitzte purpurn auf in dem Licht der Morgendämmerung. Dann rollte Connors Kopf von seinen Schultern. Die Augen vor Schreck geöffnet, den Mund zu einem Schrei verzogen, der nie mehr erschallen würde. Dumpf schlug sein Körper auf den Boden auf. Cassie kreischte auf und war für einen Augenblick wie gelähmt. Dann drehte sich der Schatten zu ihr um und sie gewann schlagartig die Kontrolle über ihren Körper zurück. Sie sprang auf, versuchte wegzulaufen und verfing sich in dem verdammten Kleid. Grob packten Bryns Hände sie an der Taille und bewahrten sie davor, der Länge nach hinzufallen. »Du bleibst schön brav hier«, zischte er. Wie von Sinnen trat und schlug Cassie um sich. Doch der Krieger zeigte sich davon völlig unbeeindruckt. Er zog sie ganz nah zu sich heran und hielt sie mit einem Arm wie mit einer Schraubzwinge umschlungen. Casey konnte nur noch schluchzen. Sie hatte ihre ganze Kraft in dem fruchtlosen Kampf gegen den übermächtigen Gegner verausgabt. »So ist es schon viel besser«, brummte er zufrieden, als ihr Widerstand erlahmte. Dann holte er ein Seil heraus, führte ihre Handgelenke zusammen und band sie fest. »Deine Füße lasse ich vorerst frei. Ich hoffe, du weißt auch so, dass du keine Chance gegen mich hast.« Casey nickte hastig. »Aber eine falsche Bewegung von dir und ich werde meine Meinung sofort ändern.« Sie nickte erneut. »Gut.« Er ließ sie los und trat einen Schritt zurück. Langsam drehte sie sich um und funkelte ihn böse an. »Geht es dir gut?« Seine Frage traf sie so unvorbereitet, dass sie eine Sekunde brauchte, um zu begreifen, dass er tatsächlich mit ihr gesprochen hatte. Erwartete er ernsthaft eine Antwort von ihr? Er hatte gerade kaltblütig einen Mann vor ihren Augen niedergemetzelt, sie selbst gefangen genommen, um wer weiß was mit ihr anzustellen, und da fragte er, ob es ihr gut ging? »Bist du unversehrt?« präzisierte er gereizt seine Frage. »Ja«, krächzte Casey. Sie wollte ihn durch ihr Schweigen nicht noch stärker verärgern. Bryn führte sie in die verfallene Ruine, die sie bereits am Vortag entdeckt hatte. Trostlos und anklagend reckten sich die nackten Mauern dem blauen Himmel entgegen. Er ließ den Rucksack von der Schulter gleiten und machte sich daran, mit den in einer Ecke liegenden trockenen Zweigen ein Feuer zu entfachen. Eine Zeit lang beobachtete Casey unschlüssig das Treiben des Kriegers. Dann gab sie ihrer Erschöpfung nach und setzte sich auf den Boden. Sie spürte, wie ihr Körper erneut zu zittern begann und biss sich auf die Lippe, um ihre Schwäche zu unterdrücken. Sie hätte zu gern gewusst, was er mit ihr vorhatte und hatte doch zu viel Angst davor, ihn danach zu fragen. »Wieso habt ihr diesen Mann getötet? Er hat euch nichts getan«, fragte sie schließlich leise. Wenn sie nur den Hauch einer Chance haben wollte, in dieser Welt zu überleben, musste sie lernen, sie zu verstehen. Er diente Kudras. Das ist genug. »Kudras?« Casey sah ihn verständnislos an. »Ich weiß, dir hat er sich als Julian vorgestellt, aber sein richtiger Name ist Kudras.« »Das war doch absurd. Wieso sollte Julian das tun?« Casey schüttelte den Kopf. Die Namensfrage konnte warten. Julian hatte bestimmt seine Gründe dafür. Bei dem finsteren Krieger war sie sich dann nicht so sicher. Welchen Grund konnte es überhaupt geben, einen Menschen kaltblütig abzuschlachten? Selbst wenn er sein Freund war, ich sagte, er hat ihm gedient, nicht, dass er sein Freund war, unterbrach Bryn sie schroff. Hätte das einen Unterschied gemacht? Der Mann schnaufte. Kaum. Casey spürte, wie die Lässigkeit, mit der er über den gerade verübten Mord sprach, ihren Zorn entfachte. »Und werdet ihr mich genauso kaltblütig ermorden?« Sie sah, wie sein Gesicht sich verhärtete. »Ich bin kein Mörder.« Casey lachte hysterisch auf. »Und was seid ihr dann?« Er warf ihr einen vernichtenden Blick zu. »Du sprichst schon wieder über Dinge, von denen du nichts weißt, Mädchen.« »Oh doch, ich weiß so einiges. Glaubt ihr, ich würde euch nicht kennen, euch nicht erkennen?« Der Mann erstarrte. Dann sprang er auf sie zu, packte ihre Schultern und zog sie ganz nah an sich heran. Casey versteifte sich, doch sie gab ihrer Furcht nicht nach. Ein eigenartiges Feuer glomm in Bryns Augen auf. »Du erinnerst dich an mich?« fragte er heiser. »Ja«, rief sie mutig und kämpfte gegen seinen Griff an. »Ich hab euch gesehen, in einem Traum. Ihr habt mir ein Schwert in den Rücken gerammt.« Abrupt ließ er sie los. Jegliches Gefühl war aus seinem Gesicht gewichen. Der dunkle Funke darin erloschen. »Auf ein neues«, murmelte er sarkastisch. Dann ging er zu seinem Platz auf der anderen Seite des Feuers zurück. »Du solltest was essen.« Er wickelte das mitgebrachte Fleisch aus dem Tuch und reichte ihr ein Stück. »In einer halben Stunde brechen wir auf.« »Und wohin?« »Ich bringe dich zum Tempel. Liskayo hat mich auf diese verfluchte Reise geschickt. Soll sie sich doch weiter mit dir abplagen.« Ja, das war ein kleiner Ausschnitt aus Edingard, der Pfad der Träume. Wie Sie sehen konnten, gestaltet sich Cassandras Ankunft in der fremden Welt etwas anders, als sie sich das vorgestellt hat. Und wenn Sie wissen wollen, wie es mit Cassandra und Julian und Brynn weitergeht, wer diese Liskayo ist und was das alles überhaupt zu bedeuten hat, dann können Sie gerne in dieses Buch reinlesen. Vielen Dank. Ja, falls noch Fragen sind, wir stehen noch gerne zur Verfügung. Wir haben auch ein paar Goodie-Packs dabei und so weiter. Das heißt, Sie können gerne noch Fragen stellen, vorbeikommen, das Buch angucken, Postkartenlesezeichen mitnehmen, wie Sie möchten.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.